Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Rabe Info im Februar auf Radio Bern. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Wimmelt es in Bern bald von Sozialdetektiven? Gründung des Vereins Sozialinspektion. Was machen, wenn der Wald immer mehr wächst? Hintergründe zur Debatte über das Schweizer Waldgesetz. Und wie steht es um die Opposition in Russland? Ausblick auf die Präsidentschaftswahlen am nächsten Sonntag. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Nachrichten, heute von und mit Benedikt Bachmann.
Die Grünliberalen haben gestern Claude Grosjean als Kandidaten für die Berner Gemeinderatswahlen nominiert. Der Leiter Gesetzgebung Mehrwertsteuer bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung sitzt seit 2009 im Gemeinderat der Stadt Bern. Die Grünliberalen treten gemeinsam mit CVP, EVP und BDP als Mittelliste für die Gemeinderatswahlen an. Sie haben sich mit den anderen Mitteparteien auf inhaltliche Schwerpunkte geeinigt und wollen nach eigenen Angaben die konstruktiven Kräfte stärken. Auf der Titelseite der heutigen Ausgabe von 20 Minuten gibt es eine problematische Verbindung von redaktionellem Inhalt und Werbung. Der Hauptaufmacher gibt den Lüssi-Prozess. Auf dem Bild ein Foto von Lüssi und ein verpixeltes Bild des Täters. Daneben ist eine Swisscom-Werbung aufgeklebt, die mit dem Spiel von einer verpixelten und einer klaren Version einer Kussszene für Swisscom TV wirbt. Rabe Info hätte gerne von 20 Minuten und Swisscom eine Stellungnahme zu dieser unsensiblen Platzierung von Werbung auf dem Lüssi-Bild eingeholt. Doch war bis zur Sendung niemand erreichbar. Der Streik bei der deutschen Flugsicherung konnte nicht ausgeweitet werden. Dies hat das Arbeitsgericht Frankfurt am Main entschieden. Der Streikaufruf sei illegal und die Fluglotsen dürften die Arbeit zwischen 5 und 11 Uhr nicht niederlegen. Die Gewerkschaft der Flugsicherung hat darauf einen Streikaufruf abgebrochen, weil für eine eilige Berufung nicht genügend Zeit sei. Das Personal der deutschen Flugsicherung streikt teilweise seit Montag, weil sie sich mit den Arbeitgebern nicht auf höhere Löhne einigen konnten. Zahlreiche Flüge nach Deutschland fielen aus. US-Behörden haben den unsensiblen Umgang mit Leichenteilen auch bei den Anschlägen vom 11. September eingestanden. Die USA standen unter großer Kritik, weil Leichenteile von Angehörigen der US-Armee, die nicht identifiziert werden konnten, im Müll landeten. Vor allem Angehörige von gefallenen US-Soldaten wehrten sich. Jetzt hat eine Untersuchung ergeben, dass nicht nur Leichenteile von gefallenen US-Soldaten, sondern auch von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 auf dem Müll landeten. Die Leichenhalle der Air Force Base hat 2008 übrigens ihre Praxis geändert und bestattet die Asche von nicht identifizierten Leichenteilen auf See. Und noch die Wetterprognosen. Heute ist es sonnig mit einigen Schleierwolken. Über den Alpen hat es gebietsweise stationäre Wolkenfelder. Die Temperaturen sind mit bis zu 15 Grad sehr mild. Die Wetteraussichten für morgen Donnerstag: Es ist sonnig und mit 16 Grad sehr mild. Am Vormittag hat es gebietsweise Nebel oder tiefer Hochnebel. Am Freitag bleibt es sonnig und sehr mild. Am Vormittag ist wieder an einzelnen Orten mit Nebelfeldern zu rechnen. Am Samstag ist es mit einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig und mild. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu und gegen Abend ist mit ersten Schauern zu rechnen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbericht. Sozialhilfemissbrauch war in den letzten Jahren ein großes Thema. Zwar gibt es nur sehr wenige Menschen, die Sozialhilfe empfangen und eigentlich kein Anrecht darauf hätten. Trotzdem reagierte die Öffentlichkeit in letzter Zeit sehr empfindlich, wenn so etwas passierte. Gewisse populistische Kreise versuchten daraus politisch Kapital zu schlagen. Die Behörden, die im Kreuzfeuer der Kritik gelandet waren, reagierten und reagieren. So auch der Kanton Bern. Vorgestern wurde der Verein Sozialinspektion gegründet. Ich habe mit Regula Unterecker gesprochen. Regula Unterecker ist die Vorsteherin des kantonalen Sozialamts. Ich wollte von ihr wissen, was macht denn dieser Verein nun genau?
Es geht darum, dass wir jetzt ein Angebot haben an Sozialinspektorinnen und Sozialinspektoren, die allen Gemeindesozialdiensten zur Verfügung stehen. Also wenn ein Sozialdienst einen Fall hat, bei dem begründeter Verdacht auf missbräuchlichen Bezug von Sozialhilfeleistungen besteht, dann kann dieser Sozialdienst diesem neuen Sozialinspektorat einen Auftrag geben, dieser Sache nachzugehen.
Es bleibt aber den Gemeinden immer noch selber überlassen, wie sie das anpacken wollen. Sie können also nach wie vor einen eigenen Privatdetektiv anstellen, oder?
Ja, also nicht einen eigenen Privatdetektiv, aber das Gesetz lässt wirklich den Gemeinden die Wahlfreiheit, ob sie einem privaten Büro, und es gibt zwei, drei bekannte Büros, die Sozialinspektion anbieten, ob sie mit einem solchen Büro einen Vertrag machen wollen oder ob sie eben dieses neue vom Kanton beauftragte Sozialinspektorat einsetzen wollen. Wir haben aber Meldungen von ganz vielen Sozialdiensten, dass sie interessiert sind, mit diesem vom Kanton geschaffenen Inspektorat zusammenzuarbeiten, weil sie sich davon einfach auch eine rechtsgleiche Behandlung und Abklärung der Fälle versprechen.
Gerade wenn es um Rechtsgleichheit geht, warum hat man nicht gerade gesagt, alle Gemeinden müssen sich diesem Verein anschließen? Warum überlässt man es dann den Gemeinden doch noch selber zu entscheiden?
Das ist eine Vorgabe des Gesetzgebers. Es war dort dem Grossen Rat einfach wichtig, den Gemeinden diese Wahlfreiheit zu belassen. Aber wir gehen davon aus, dass wenn diese Trägerschaft jetzt gut funktioniert, wenn man da gute Leute anstellt, das ist jetzt ja alles noch im Aufbau. Der Verein ist gegründet, aber die Sozialinspektorinnen und Sozialinspektoren, die müssen noch angestellt werden, das Team muss komplettiert werden. Und wenn wir da gute Leute finden, dann denke ich, können sie sehr gut in Konkurrenz zu den privaten Büros auftreten und so die Gemeinden dann überzeugen.
Heißt das jetzt auch, dass in Zukunft viel mehr Sozialinspektoren unterwegs sein werden nach der Gründung dieses Vereins, oder wird das etwa gleich bleiben?
Man muss realistisch sein. Also die Fälle für die Sozialinspektion, das sind wirklich sehr wenige Fälle. Aber das sind Konstellationen, bei denen man wirklich der Sache nachgehen muss. Und das ist wichtig, dass wir das sicherstellen, dass das getan werden kann und dass das auch getan wird. Aber der ganz große Teil der Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger ist wirklich angewiesen auf diese Leistung, und da besteht keinerlei Verdacht an missbräuchlichem Bezug. Und daran ändert sich auch nichts mit der Einrichtung dieses vom Kanton beauftragten Inspektorats.
Sagt Regula Unterecker, Vorsteherin des Sozialamts des Kantons Bern.
95,6. Rabe Info.
Seit über 130 Jahren gibt es in der Schweiz einen umfassenden Waldschutz. Überschwemmungen, Hangrutsche, Steinschläge und Lawinen lehrten die Schweizer Bevölkerung, vom Kahlschlag wegzukommen. Es wurde nur noch so viel Holz genutzt, wie auch wieder nachwachsen konnte. Wenn mehr gerodet wird, wird die gleiche Fläche neu gepflanzt. Im Moment nimmt die Waldfläche in der Schweiz eher zu. Benedikt Bachmann hat mit Reto Sauter gesprochen. Reto Sauter ist Leiter des Rechtsdienstes Wald des Kantons Bern. Er erklärt, wo genau der Schweizer Wald am Zunehmen ist.
Flächenmäßig wächst er vor allem im Voralpen- und Alpengebiet zu.
Meist sind es landwirtschaftliche Flächen, die schwer zu bewirtschaften sind, die verwalden. Der Kanton greift nicht ein, wie Reto Sauter erklärt.
Ja, der Kanton kann da nur zuschauen, sehr viel machen kann er nicht. Das ist Sache des Grundeigentümers, ob er den Wald einwachsen lässt oder nicht. Das ist vor allem die Landwirtschaft, die hier zuschaut oder eben etwas dagegen unternimmt. Das sind vor allem Alpflächen, die einwachsen, natürlich einwachsen, weil sie nicht mehr bewirtschaftet werden.
Wenn aber eine Wiese nicht mehr bewirtschaftet wird und sie zuwächst, dann ist hier keine Wiese mehr, sondern Wald und der ist streng geschützt. Und hier möchte die Politik eine Flexibilisierung schaffen, wie Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat und Kommissionspräsident der vorberatenden Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie, erklärt.
In der Gesetzesvorlage ist einfach der statische Waldgrenzenbegriff eingeführt worden. Das heißt, man kann in der Nutzungsplanung festhalten, dass dort die Waldgrenze ist. Und damit kann man bei einem einwachsenden Wald später wieder automatisch auf diesen Stand, den man einem festgelegt hat, zurückroden. Das ist die Konzeption der statischen Waldgrenze.
Wenn im Unterland Wald gerodet wird, dann braucht es in der Regel Realersatz. Wie das funktioniert, erklärt Reto Sauter.
Wenn es irgendeine kleine Rodung braucht für eine Leitung oder eine Straßenkorrektur oder so, findet man meistens in unmittelbarer Nähe eine Waldlichtung oder eine Waldecke, die man wieder aufforsten kann. Da gibt es sehr viele, aber sehr kleine Beispiele. Für größere Flächen findet man meistens keine Ersatzflächen. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, dann auszuweichen in die Gebiete, wo eben solche Einwüchse stattfinden. Da können wir auch solche Einwuchsflächen akzeptieren. Oder dann wird der Ersatz in Form von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen geleistet und gar nicht in Waldflächen.
Ein Beispiel aus Bern. Es gibt Ideen, eine Waldstadt im Bremgartenwald zu bauen. Das heißt, es sollten mitten im Wald ein ganzes neues Quartier entstehen. Generell zu einer solchen Idee meint Reto Sauter.
Also einfach so sicher nicht, denn es braucht sehr große Anforderungen, die erfüllt sein müssen, bis man überhaupt grundsätzlich eine Rodung bewilligen kann. Die Standortgebundenheit ist zum Beispiel so etwas, also das Objekt, das gebaut wird, muss an diesem Standort gebaut werden können, weil es sonst nicht möglich ist. Und das wird bereits für sehr viele Objekte zum Killerkriterium, wo es dann nicht geht.
Ob die Vorlage in dieser Form im Nationalrat durchkommt, wird die Debatte zeigen. Doch Erik Nussbaumer ist zuversichtlich.
Ja, nach längeren Diskussionen, glaube ich, ist die Debatte geführt jetzt und es zeigt sich, dass man bereit ist, diese Flexibilisierung im voralpinen und alpinen Raum zu machen. Aber das ist auch ein Konsens, dass man im Mittelland hier keine andere Waldpolitik verfolgen will als die bisherige.
Sagt SP-Nationalrat Erik Nussbaumer. Die Debatte im Nationalrat findet noch in der aktuellen Frühlingssession statt.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom 29. Februar. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Seit 3 Monaten gibt es in Russland große Proteste gegen die Regierung und für faire Wahlen. Wie demokratisch Russland nun wirklich ist, kann das Land nächsten Sonntag erneut beweisen. Dann nämlich stehen die Präsidentschaftswahlen an. Zum 3. Mal stellt sich Wladimir Putin zur Wahl. Seine Wahl gilt als sicher, trotz wachsender Opposition. Über die aktuelle Stimmung und die Zusammensetzung der Opposition hat Radio Korax Halle mit Ulrich Heiden gesprochen. Ulrich Heiden ist Journalist in Moskau.
Also die Stimmung ist etwas abgeflacht, würde ich sagen. Ist natürlich auch schwer über die Neujahrsferien. Jetzt ist langer Winter und Schneestürme, also die Leute eher an die Wohnung fesseln, sag ich mal. Man sieht es auch daran, dass jetzt am Sonntag soll so eine Menschenkette gemacht werden um das Stadtzentrum von Moskau. Da braucht man eigentlich 39.000 Leute für, aber es haben sich bisher erst 13.000 bei Facebook eingetragen. Diese Zahlen, die Zustimmungszahlen bei Facebook, die waren bei den vorigen Aktionen viel höher. Also es gibt schon einen gewissen Abklang. Aber das hängt natürlich damit auch zusammen, dass die Leute so ein bisschen desorientiert sind jetzt, weil eben die Präsidentschaftswahlen im Mittelpunkt stehen und eigentlich gar nicht klar ist, also es gibt nicht sozusagen den Kandidaten der Opposition.
Seit Dezember gab es ja 3 sehr große Demonstrationen, jedes Mal um 100.000 Menschen und auch kleinere Aktionen, wie zum Beispiel Schaufahren auf dem Gartenring in Moskau. Welche Wirkungskraft haben sie?
Es hat mich selber überrascht, dass insbesondere die dritte Aktion am 4. Februar, eben nach der langen Ferienpause, Neujahrsferien, dass noch mehr Leute auf die Straße gegangen sind, also 80.000 bis 120.000 nach verschiedenen Schätzungen. Das zeigt einfach, dass es in Moskau und auch in St. Petersburg eigentlich einen stabilen, großen Teil der Bevölkerung gibt, der eben diese Protestbewegung unterstützt. Und das sind sehr gut ausgebildete Leute in der Regel. Nicht unbedingt alle sind jetzt wohlhabend, aber mit diesem Faktor muss der Kreml jetzt rechnen in Zukunft. Und das wird ihn noch einige Mühe kosten, mit dieser Bewegung irgendwie fertig zu werden, weil es ist so, dass der Kreml hat bisher kein einziges Zugeständnis gemacht. Also das Einzige, was er eben macht, ist, dass er Gespräche führt. Am Montag war ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten und den Vertretern von nicht registrierten Parteien. Und da hat man sich nett unterhalten, aber über Wahlrechtsreform und über die Zulassung kleiner Parteien, über Direktwahl der Gouverneure. Aber es hat eigentlich im Prinzip keinen richtigen konkreten Durchbruch gegeben, also keine konkrete Zusage.
Dass diese Forderungen der Demonstration nicht erfüllt werden, kann man das als Misserfolg deuten oder ist es noch zu früh?
Das ist auf keinen Fall noch kein Misserfolg. Ich meine, wenn man sich anguckt, was haben wir seit dem 4. Dezember erlebt, was hat sich in Russland getan? Auf einmal ist ein riesiger Stimmungsumschwung, die Protestbewegung präsent, allgemein anerkannt. Also sie wird vor allen Dingen von der politischen Elite auch als ernstzunehmender, wichtiger Gegenspieler anerkannt. Und wenn sogar Medvedev sich trifft mit den zum Radikalen wie Sergei Udaltsov, der noch vor im Dezember noch Hungerstreik gemacht hat im Gefängnis, ich meine, sowas hat Russland noch nicht erlebt. Ne? Man kann natürlich jetzt sagen, Medvedev, der ist in einer Woche ist ja schon gar nicht mehr richtiger Präsident. Also den kostet es nicht viel, sich mit der Opposition zu treffen. Aber trotzdem sind das für Russland, also für russische Verhältnisse sind das schon ungewöhnliche Ereignisse. Also insbesondere, dass der Kreml nicht nur die harte Pranke zeigt, sondern eben auch Gespräche führt. Und auf der einen, ich meine, das ist ein doppeltes Spiel. Auf der einen Seite sagt Putin, diese Protestbewegung wird vom Ausland bezahlt und gesteuert. Auf der anderen Seite trifft man sich mit ihr und auch in den Talkshows im Fernsehen und so. Sie wird ernst genommen, man setzt sich mit ihr politisch auseinander. Es findet schon eine gewisse Anerkennung statt. Man kann das eben nicht negieren. Die Dinge, die die Protestbewegung vertritt, ehrliche Wahlen, das ist für den Großteil der Russen nachvollziehbar. Selbst für die Putin-Anhänger, weil alle wissen, da wird ein bisschen oder auch sehr viel geschummelt bei den Wahlen. Hat sogar Medvedev am Montag eingestanden, dass bei den russischen Wahlen vieles schiefläuft.
Also diese Demonstrationen für freie Wahlen und andere Aktionen, sie werden von der Opposition organisiert. Aber kann man sich diese Opposition vorstellen? Welche politischen Kräfte sind dort vertreten?
Das ist eben ein sehr breites Spektrum. Also das geht eben von Nationalisten, sogar Rechtsradikalen, über Liberale, über einen großen Teil von Leuten, die politisch nicht festgelegt sind, aber eher dem liberalen Spektrum zugeordnet werden müssen, bis hin zu Linken, Sozialdemokraten, Sozialisten, Kommunisten. Und diese Leute haben praktisch schon stillschweigendes Übereinkommen getroffen, sich, bis sie diese Forderungen nach Neuwahlen durchgesetzt haben, sich nicht zu streiten. Und das wird im Prinzip auch eingehalten.
Sagt Ulrich Heiden, Journalist in Moskau im Interview mit Radio Korax Halle. Morgen hören Sie einen zweiten Teil dieses Interviews. Da geht es um die konkrete Organisation und die Erfolgsaussichten der Opposition.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, dem 29. Februar. Sie hörten Beiträge von Benedikt Bachmann, Michael Spahr und Radio Korax Halle. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer um 11, unter anderem mit einem weiteren Bericht zur Situation vor den Wahlen in Russland. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.